ARD.
Morgen.
Guten Morgen, Uwe.
Oh Gott, aufstehen.
3.30 Uhr. Uwe muss jetzt raus aus den Federn. Oder soll er sich nochmal umdrehen? Für einen Moment steht alles auf der Kippe. Sein oder nicht sein. Nee, nee, sagt Uwe. Nochmal einnicken kommt nicht in Frage.
Wenn man in Stress kommt, verschläft und so weiter, dann ist man im Zugzwang, da ist der ganze Tag versaut.
Uwe ruft die Pflicht. Oder ist es die Gewohnheit? Keine Ahnung, sagt der Koch. Jedenfalls hat er für solche Themen jetzt echt keine Zeit.
Erstmal einen Kaffee. Und dann ab unter die Dusche.
Weil sonst komme ich nicht in die Puschen. Außerdem, Dusche am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
Liegen bleiben oder auferstehen, eine Atempause. Von Justina Schreiber.
Erst einmal steht das Rad still. Die Tage zwischen Weihnachten und dem Heilig-Dreikönig-Fest bilden seit alters her eine Zäsur. Aber dann geht es mit dem neuen Jahr wieder weiter. Und zwar hoffentlich anders und besser. Im christlichen Verständnis liefert allerdings weniger die Geburt Jesu, als vielmehr seine Auferstehung das Vorbild für eine positive Wende. Die eigene Kreuzigung zu revidieren, von den Toten aufzustehen, das wirkt noch beeindruckender als das Zur-Welt-Kommen eines Babys.
Es ist der Aufstand. Und es ist der Aufstand gegen den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort.
Die Theologin Barbara Rauchwarter legt die Bibel sozialgeschichtlich aus.
Die Auferstehung ermutigt dazu, sich zu bewegen. Es ist dieses Motto, zu dem schon Abraham als erster Mensch, den Gott ansprach, laut Bibel aufgerufen wird. Lech lecha, steh auf und geh. Aufstehen, aufrichten, das sind alles Worte, die auch das Heilungsgeschehen, das von Jesus berichtet wird, bezeichnen. Also auch dieses Mädchen soll aufstehen, Talita Kumi. Man soll sich aufrichten und marschieren, die Krücken wegschmeißen und gehen.
Anna träumt, mit offenen Augen und wachem Kopf. Ihre Tätigkeit als Grafikerin in einer Marketingabteilung erfüllt sie nicht gerade mit großer Zufriedenheit.
Ich träume davon, ein Leben zu haben, wo ich jeden Tag aufstehe und weiß, dass, was ich tue, sinnvoll ist. Also etwas zu haben, wofür ich auch gerne morgens aus dem Bett gehe.
Ihrem Kumpel Quirin geht es ähnlich. Der Jurastudent hat zwei verschiedene Jobs, um sich die Miete und überhaupt das Leben in München leisten zu können. Er stellt sich eine Gesellschaft vor,
in der dieser permanente Druck nicht existiert, der einem beigebracht wird, sich selbst zu optimieren, dieser Druck, nur um leben zu können, Ansprüche anderer Leute erfüllen zu müssen.
Und mal weg vom Persönlichen. Die ganze Welt scheint in keinem guten Zustand zu sein. Wer in der Früh das Radio anstellt, bekommt gleich die volle Packung um die Ohren gehauen. Krisen, Katastrophen, Kriege. Auch die Studentin Laura will sich mit dem Ist-Zustand nicht arrangieren müssen.
Dieses ganze Leid, die Zerstörung der Welt, auf der wir leben, wäre eine andere Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens, das nicht viele, viele, viele Menschen alleine und gebrochen zurücklässt. Nicht nur irgendwie utopisch, sondern, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, eigentlich viel logischer und sinnvoller.
Träumt weiter, möchte man sagen, und verkneift es sich aber. Denn Laura und ihre Freunde haben ja recht. Dieses ewige Wachstum, dieser unentwegte Fortschritt, der kein echter Fortschritt ist. Wie soll das bloß weitergehen? Wo soll das enden? Wer stoppt den Wahnsinn? Ausbeutung, Enteignung, Unterdrückung, Korruption und Terror. Vor 2000 Jahren ächzten die Menschen unter der Schreckensherrschaft der Römer. Ein jüdischer Rabbi namens Jesus fand die richtigen Worte, um die Ärmsten der Armen zu ermutigen.
Diese erste Jesusbewegung gibt ja dann Jesus den Titel Herr. Und das ist Kyrios auf Deutsch. Und dieser Titel Kyrios stand eigentlich nur dem römischen Kaiser zu. Nur er wurde so genannt. Das heißt, schon diese Bezeichnung, schon die Sprache, die dort verwendet wird in dieser Jesusbewegung, ist eine Form von Widerstand. So gesehen waren schon die Tränen der Frauen, die der Kreuzigung zugeschaut haben, eine Form von Widerstand, weil Rom hat mitfühlende Menschen bei der Kreuzigung, die Trauer oder Entsetzen zeigten, auch gekreuzigt.
Die Menschen, die der Rabbi Jesus um sich sammelte, schlossen sich gegen das Regime zusammen. Sie hatten nichts zu verlieren und teilten, was sie besaßen. Oliven, Fladenbrot, ein Stück Tuch.
Jesus hatte eine unglaubliche Gleichgültigkeit dem Geld gegenüber, Mammon. Das finde ich ganz fantastisch. Er setzte auf Teilen, auf Leben von dem, was der Boden schenkt und so weiter. Da gibt's natürlich zu unserer industrialisierten und nun auch noch digitalisierten Gesellschaft einige Unterschiede. Aber trotzdem ist dieser Druck, dieser Zwang der Mächtigen genauso für uns spürbar wie damals für die Menschen.
Wir befinden uns in einer postmodernen Globalisierungs- und Eskalationsspirale. Jedes Quartal haben die Umsatzzahlen zu steigen. Die Leistung ist zu optimieren. Mit weniger Personal muss mehr geleistet werden. Und ein Manager, der damit umzugehen weiß, der hat halt ein, sagen wir mal, professionelles Verhältnis zu der ganzen Geschichte und hat auf der anderen Seite auch seine persönlichen Rückhalte, mit denen er sich dann stabilisiert, sei es Familie, Sport, Hobby, andere Lebensbereiche. Wenn Sie dieses als Manager nicht haben, dann gehen Sie früher oder später in diese Dynamik unter.
Andreas Hillert ist Psychiater in der Schönklinik im oberbayerischen Prien. Hier stranden sie, die Erschöpften, die einfach nicht mehr können. Lehrer, Manager, Mütter. Und seit dem Platzen der New Economy Blase im Jahr 2008 vermehrt auch Banker. Menschen wie Tom, 50 Jahre, von Beruf Betriebswirt.
Irgendwann kam dann auch die Zeit, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, obwohl man jeden Muskel eigentlich beherrschen kann. Irgendwann kommt der Impuls vom Kopf nicht mehr im Körper an, dass man aufstehen möchte.
Es ist nicht mehr eine Frage der persönlichen Entscheidung, wenn der Körper, nicht der Geist, letztlich offenbar Widerstand leistet und dem Hyperaktivismus ein Ende macht. Erst an, dann aus. Als gäbe es nur noch zwei Positionen, laufen oder flach liegen, Leben oder Tod. Die medizinische Diagnose lautet Depression. Laien sprechen von Burnout. Das klingt weniger krank.
Und dann will man am Wochenende seine Akkus auftanken und stellt fest, das gelingt auch nur mäßig, sodass für mich irgendwann das Wochenende eher eine Irritation war und ich gesagt habe, ich arbeite lieber Samstag, Sonntag durch. Ich habe gar kein Wochenende mehr, nur um aus dem Rhythmus nicht rauszukommen. Das hat sich tatsächlich auch besser angefühlt. Ich habe nicht diesen Sonntags-Nachmittags-Blues gehabt, weil ich ja auch am Sonntag noch eine Kleinigkeit erledigt habe, ein bisschen was gearbeitet habe, 3-4 Stunden. Und am Montag nicht sagen musste, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los, sondern es geht einfach weiter, so wie heute auch.
Laufen, damit der Laden läuft.
Auch zu seiner Zeit und unter seinem Volk gab es Reiche, die Sadduzäer zum Beispiel oder die herrschende Schicht der Priester, die einverstanden waren mit der Herrschaft eines römischen Reiches, weil sie da partizipieren konnten an Macht und auch an Reichtum. Und Jesus spricht dem entgegen und auch deshalb musste er ja wohl weg. Und das ist diese Todesdrohung, die das beste Mittel ist, um Interessen von Imperium durchzusetzen.
US-Präsident Trump hat seinem Kandidaten für das Amt des Außenministers Pompeo eine herausragende Energie...
3.45 Uhr, jetzt trotz allen denen noch ein bisschen Glotze an und mal Nachrichten und Wetter gucken, damit man einfach auf dem Neuesten ist. Und einfach, damit ich auch noch ein bisschen Zeit für mich habe, so, um so richtig in den Tag reinzukommen. Hey, das brauche ich ganz einfach. Ich brauche meine Pufferzonen und mein Reich in dem Moment.
Kaum aufgestanden, lümmelt sich Uwe schon wieder ins Sofa. Er setzt Kopfhörer auf, um seine Freundin nicht zu stören. Jetzt bloß nicht eindösen. Auf alle Fälle hat er im Handy das Wecksignal auf 4.15 Uhr eingestellt. So verschafft er sich eine erste kleine Pause.
Manchmal braucht man einfach so Momente, trotz Beziehung oder irgendwas, wo man für sich ist, wo man einfach das Gefühl hat, die Zeit gehört einem. Ich bin normalerweise immer so, dass ich gleich mit dem Kopf immer schon im Prinzip auf dem Weg bin oder schon in der Arbeit was kommt. Deshalb brauche ich einfach diese Zeit für mich. Einfach bloß blanke Unterhaltung so laufen lassen, berieseln lassen, einfach mal abschalten und den Kopf ein bisschen frei laufen lassen.
Apropos Pause. Nur in der heiligen Stille der echten Passivität kann man sich an sein ganzes Ich erinnern und die Welt und das Leben anschauen, sagte der Dichter Friedrich Schlegel, der gut reden hatte, denn vor 200 Jahren gab es weder Autos noch Laubbläser. Aber vom Lärm mal abgesehen, Muße, also nicht als Qual oder Langeweile erlebter Leerlauf, scheint in unserer getriebenen Welt mittlerweile eher Rat zu sein. Wozu gibt es digitale Medien? Nur ganz alte Menschen erleben sie vielleicht noch zu Genüge, die heilige Stille der echten Passivität, wenn sie ihnen nicht sogar manchmal zu viel wird.
Ich freue mich an Kleinigkeiten, zum Beispiel an den Vögeln, wenn die da draußen hin und her hopsen. Das habe ich so gerne, wenn die da draußen rumhopsen und picken und zwitschern. Das Leben, das ist wirklich schön.
Annemarie ist 87 Jahre alt. Sie sitzt im Rollstuhl. Es ist schon eine Weile her, da musste ihr wegen eines multiresistenten Keimes das rechte Unterbein abgenommen werden.
Kürzlich habe ich einen gesehen, der hatte nur noch ein Bein. Und der ist so zurechtgekommen da draußen. Ja, die haben ja noch die Flügel, die können auch fliegen.
Selbst Rentner leben, solange sie können, im sprichwörtlichen Unruhestand. Ist es der allgemeinen, fast panisch wirkenden Beschleunigung und Verdichtung geschuldet oder Ausdruck purer Lebensfreude? Ähnliches Thema, der Freizeitstress. Davon können alle ein Lied singen. Ehrenamtliches Engagement, Geselligkeit, Relaxen, Kurzurlaube, Sport, Kultur, Kinder, Einkaufen. Gottlob gibt es an Sonn- und Feiertagen verkaufsoffene Geschäfte. Puh. In einer durchökonomisierten Gesellschaft sind wirklich freie Denk- und Spielräume seltene Biotope. Sie müssen erst einmal entdeckt, dann verteidigt, bewahrt und immer wieder neu erobert werden, was auch wieder Zeit und Kraft kostet.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Der Mensch hat allerdings durchaus widerständiges Potenzial, meint der Sozialwissenschaftler Dieter Sauer.
Ich glaube, dass jeder Mensch irgendeine Art eigenen Sinn hat und den eigenen Sinn auch sucht für sein Leben. Und das kann man einhegen, das kann man unterdrücken, das kann man mit verschiedensten diffizilen Methoden irgendwie versuchen zu beherrschen, also von den Seiten der Herrschenden. Aber man kann es nicht ganz verhindern und an irgendeiner Stelle kommt das raus.
Jetzt muss sich Uwe aber wirklich aufrappeln. Um 4.53 Uhr fährt sein Zug. Mehr als eine Stunde ist Uwe zu seiner Arbeitsstelle am Flughafen Erding unterwegs. Er döst währenddessen, spielt Tetris auf dem Handy oder stellt in Gedanken private To-Do-Listen auf.
Mensch, da fällt das wieder an. Also hier im Haus, letztens ist mir meine Steckdosenleiste flöten gegangen. Dann bin ich wieder am Überlegen, Mensch, wo kriege ich denn das wieder in der Form her? Oder kann ich es irgendwie wieder resetten oder irgendwas? So ganz banale Alltagsdinger. Einfach bloß Lebensplanung und. Dafür sind die Momente da. Weil auf Arbeit, da musst du den Kopf frei haben. Da musst du dich darauf konzentrieren, alles andere geht nicht. Da hast du Zahlen im Kopf, Mengen im Kopf und so weiter und so fort.
Uwe ist Koch in einer Kantine für das Bodenpersonal. Jeden Morgen um 6 Uhr steht er schon in Arbeitskluft mit den üblichen Verdächtigen, wie er sagt, auf der Zulieferrampe und raucht noch eine, die Kaffeetasse griffbereit. Um 6.30 Uhr beginnt die Schicht. Da ist Uwe dann schon seit 3 Stunden munter. Naja, mehr oder weniger.
Also 2 Kaffee am Morgen sind bei mir Minimum. Einer zu Hause und einer denkst du. Man muss sich doch auf irgendwas freuen. Ich glaube, so laufen die Tage auch am besten, wenn man sich so im Belohnungsprinzip nach vorne bewegt. Auch wenn es banal und immer dasselbe ist. Man braucht einfach irgend so Dinge, wo man sich sagt, ich mache das. Und am Ende, meinetwegen, trinke ich einen Kaffee oder gehe in Rauchen oder irgend sowas. Das ist auch so eine Triebfeder für mich. So teile ich mir mein Leben auch komischerweise immer ein.
Bist du nicht müde nach so vielen Stunden? Du wankst und taumelst, deine Füße zerschunden. Drehst dich im Kreis, bis der Tag verschwimmt. Und hoffst am Ende, dass die Nacht dich noch nimmt.
Ich finde es so traurig, dass so viele Leute die meiste Zeit ihres Lebens in solchen Arbeitsverhältnissen verbringen und eigentlich diese gesamte Kreativität und Stärke, die auch irgendwie in jedem Einzelnen steckt und die Talente, die jeder hat, da total aufgefressen werden. Und wenn ich mir vorstelle, was wir alles machen könnten als Menschheit, wenn jeder für die Gesellschaft arbeitet und nicht für irgendeinen Chef und die Profitmaximierung von irgendwie dem Konzern, wo er gerade zufällig angestellt ist, dann denke ich mir schon, das ist eine Vorstellung, für die es sich lohnt zu kämpfen.
Anna, Quirin und Laura träumen davon, dass materielle Güter und Chancen gerechter verteilt sind, dass sich die Menschen irr und nicht entmutigt fühlen. Sie träumen von einer Gesellschaft, in der man nicht am sogenannten Feierabend mittels was auch immer Entspannung suchen muss und plattgemacht alle Viere von sich streckt. Deshalb gehen sie regelmäßig auf die Barrikaden, um verkürzt gesagt gegen das kapitalistische System zu protestieren.
Natürlich ist das ein ganz, ganz schwerer Gegner, weil es gibt auch viele, die ein Interesse daran haben, dass dieses System erhalten wird und erhalten bleibt. Und es geht aber in dem Kampf eben nicht immer nur um das Gegen, sondern es geht auch viel darum, sich selbst zu erhalten und sich selbst eben nicht in gleicher Konkurrenz- und Hassmanier dem herrschenden System entgegenzustellen, sondern im Gegenteil dem eine Solidarität und eine Gemeinschaft entgegenzusetzen. Und das ist auch eine Form von Kampf.
Die Biologie lehrt, dass es Botenstoffe sind, die unser Handeln bestimmen. Adrenalin mobilisiert auch noch die letzten Energiereserven. Und das Kuschelhormon Oxytocin wirkt deeskalierend. Aber welche Stimmung überwiegt unter welchen Bedingungen? Warum kann sich hier die Menschenliebe durchsetzen und dort der Hass? Wann besiegt die Lust auf etwas Neues den dominanten Fluchtreflex? Denn auch wenn Angst als Ratgeber einen schlechten Ruf hat, sich vor unangenehmen Situationen drücken zu wollen, ist ja wohl ganz normal. Und ist das Leben nicht viel zu kurz, um sich im Kampf für oder gegen eine Umgehungsstraße aufzureiben? Von größeren politischen Fragestellungen ganz zu schweigen, das könnte in Frust ausarten, sagt einem zumindest der sogenannte gesunde Menschenverstand. Denn, so der Psychiater Andreas Hillert,
es gibt keine Institution, die die Welt verändern kann. Dazu ist die Welt viel zu groß und viel zu dynamisch, als dass es quasi den Felsblock gäbe, der dieses sinnvoll stoppen könnte. Es bleibt, und das ist die Gestaltungsmöglichkeit, die man als Individuum hat, seine eigene Position zu finden, die zu reflektieren und im Rahmen dessen Entscheidungen zu treffen, wie weit man sich auf die Dynamik insgesamt einlässt.
Abhauen oder aushalten, hinschauen oder weiterlaufen, liegen bleiben oder aufstehen, das ist die Frage. Aber weil mal wieder ein neues Jahr beginnt, die Zeichen also auf Neustart stehen, bleibt die Antwort nicht wie sonst unterm Strich offen. Sie lautet vielmehr, den Kopf in den Sand stecken oder die Augen verschließen gilt nicht. Von wegen, es gibt ja eh kein Entkommen, also können wir die Lage auch mehr oder weniger ignorieren oder verdrängen oder verleugnen oder schönreden oder den Klimavertrag unter den Tisch fallen lassen oder was uns sonst noch so an Abwehrstrategien einfällt. Heute versuchen wir mal anders zu denken, indem wir daran glauben, dass eine Wende zum Guten nicht noch, sondern immer möglich ist. Diese Auferstehung von den Toten damals vor 2000 Jahren kam ja auch recht überraschend.
Auferstehung ist der Aufstand gegen den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. In deutschen Märchen zum Beispiel ist der Tod der große Gleichmacher. Wir haben das ja auch in den Totentanzdarstellungen. Das heißt, der Tod bringt dann endlich für alle das Gleiche. Er ist der, der vielleicht so etwas Ähnliches wie Verteilungsgerechtigkeit herstellt. Aber diese Botschaft, der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod wird überwunden und man steht wieder im Leben. Das ist ja nun was ganz anderes.
Es hat auf jeden Fall etwas von Aberwitz. Aber bildet nicht scheinbarer Irrsinn den Kern einer jeden Kehrtwende? Einer jeden Rebellion gegen die aktuelle Situation? Der große Mahlstrom der Zeit, der Mainstream, droht ja alles. Auch uns hier mit unseren rührenden Protestschildern in der Hand, sang- und klanglos mitzureißen.
Mit 20 beispielsweise hatte ich die Einstellung, der Ernst des Lebens beginnt jetzt und der Spaß ist jetzt vorbei. Lust haben, Freude erleben und seinen Bedürfnissen nachzugehen ist vorbei. Und du hast jetzt zu funktionieren wie eine Maschine. Jetzt steht im Fokus, dass du produktiv wirst.
Tom, der Burnout-Patient, scheint sich heute selbst ein wenig zu wundern. So aus der Distanz wirkt es schon krass, wie er sich für seinen Job aufgeopfert hat. Wie konnte das passieren? Weder das System noch der berufliche Stress an sich sorgen für die Probleme seiner Patienten, erklärt der behandelnde Psychiater. Wenn Menschen am Ende des Tages erschöpft liegen bleiben, fehlten ihnen Strategien, um mit den alltäglichen Belastungen umzugehen. Prägungen und Rollenmuster spielen eine Rolle. Andreas Hillert spricht von sogenannten Gratifikationskrisen, die sich ereignen, wenn summa summarum die psychische Bilanz nicht stimmt.
Wenn Sie das Gefühl haben, Sie kriegen in Ihrem Job das wieder, was Sie an Energie reinstecken, also das wieder im Sinne von Gehalt, von Arbeitsplatzsicherheit, aber auch von Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn das insgesamt als Summe quasi den Einsatz, den Sie bringen, überwiegt, dann ist das ein relativ stabilisierender Faktor. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das nicht so sei, also ich butter da viel mehr an Energie und Herzblut rein, als dann am Ende rauskommt, dann ist Ihre Chance, eine körperliche Erkrankung, also in dem Sinne Bluthochdruck oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu kriegen, etwa 4-mal erhöht im 10-Jahres-Zeitraum. Und auch Ihre Chance, eine depressive Symptomatik zu bekommen, ist deutlich erhöht.
Große oder kleine Sinnkrisen, wer kennt sie nicht? Früher tat man so manches für Gottes Lohn. Aber wer von denen da oben dankt es einem heute schon, dass man sich im Büro den Hintern platt sitzt, in Konferenzen den Mund fransig redet, am Fließband die Füße in den Bauch steht und vor dem Bildschirm den Rücken verbiegt.
Auch eine Maschine muss ab und zu gewartet werden, muss mit Öl und Benzin oder was auch immer versorgt werden. Wenn ich das ignoriere, und bei mir hat sich das auch ganz deutlich in der Ernährung gezeigt, ich habe absolut ungesund und unvernünftig gelebt und mich ernährt, Sport auch nie zum Ausgleich gemacht, sondern immer leistungsmäßig und auch wenn ich nur joggen gegangen bin, immer auf Zeit, immer gegen die Zeit gelaufen. Also jedes Laufen war für mich auch ein Wettkampf.
Irgend Eine Uhr tickt immer. Die Stopp-, die Stech- oder die biologische Uhr. Einmal abgesehen davon, dass es überhaupt und grundsätzlich global bereits 5:05 ist. Aber wehe, die Kirchenglocken bimmeln zu laut oder zu lange. Irgendwann muss schließlich Ruhe sein, was im Grunde kein falscher Ansatz ist. Der Mensch mutiert zum rödelnden Hamster. Wenn er oder sie es nicht schafft, ab und zu, wie von außen, einen Blick auf sich selbst zu werfen.
Ich merke das schon, dass es auch wichtig ist, einfach einen Widerstand gegen sich selber zu leisten, gegen das Bedürfnis, sich einzufügen. Im Zweifel nicht die Nacht noch durchzuarbeiten, um noch ein bisschen mehr Anerkennung zu bekommen, sondern zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich möchte eigentlich jetzt heute zu meinem Treffen gehen, in dem es darum geht, eben genau gegen diese Form der Selbstausbeutung vorzugehen. Und mach mich lächerlich, wenn ich das absage, um mich stattdessen noch ein bisschen mehr selbst auszubeuten.
Bist du nicht müde nach so vielen Stunden? Du wankst und taumelst, deine Füße zerschunden. Drehst dich im Kreis, bis der Tag verschwimmt. Und hoffst am Ende, dass die Nacht dich noch nimmt.
Grenzen ziehen. Wie wär's also mit Aquarellmalen, um auf andere Gedanken zu kommen? Oder sollten wir nicht doch lieber einen Streik organisieren? Vorsicht, Vorsicht, warnt nun der Psychiater. Auch im Widerstand bloß nichts übertreiben, wenn Lebensqualität die oberste Prämisse bleiben soll.
Die meisten Leute erleben Lebensqualität eben nicht, wenn sie komplett in Konfrontation zu den Anforderungen des Systems sind, sondern wenn es in der individuellen Balance gelingt, die Anforderungen des Systems, die schon auch ein Teil ja meiner eigenen Anforderungen sind, die ich im Rahmen meiner Lerngeschichte übernommen habe, wenn diese Anforderungen in Balance zu, sagen wir mal, individuellen Wünschen und Bedürfnissen stehen, wobei die individuellen Bedürfnisse und Wünsche auch wieder ein Teil des Systems sind.
Was nichts anderes heißt als, alles hängt irgendwie zusammen. Die moderne Gesellschaft ist so komplex und widersprüchlich wie wir selbst auch. Einerseits erscheint es sinnvoll, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Andererseits lebt die Tochter gerade in Australien. Außerdem trägt man in der Flüchtlingshilfe ein ordentliches Schärflein zum Allgemeinwohl bei. Alles lässt sich ethisch und politisch halbwegs korrekt verrechnen. Der Urlaub in Nepal mit dem Schülerlotsendienst, das Biofleisch mit dem SUV, die Arbeit in einer sozialen Einrichtung mit dem Online-Einkauf bei modernen Sklavenhaltern. Hauptsache, wir halten noch einigermaßen die Balance zwischen Individualität und Anpassung, Freiheit und Sicherheit, Engagement und Eskapismus. Was gar nicht so leicht ist mit zwei kleinen Kindern, Job und anstrengendem Beziehungsleben, bei den Terminen und To-Do-Listen. Kein Wunder, dass wir alle etwas kurzatmig wirken.
Wenn wir auf die Welt kommen, atmen wir ein. Wenn wir aus der Welt scheiden, atmen wir aus.
Und zwischen Ein- und Ausatmen gibt es einen Moment lang nichts. Immer wieder. Und das macht uns Angst, sagt die buddhistische Zen-Meisterin, was es aber auszuhalten gilt.
Den Moment zu erleben heißt Ewigkeit erleben.
Doris Zölz leitet das spirituelle Zentrum Benediktushof in Unterfranken, gegründet vom Benediktinermönch Williges Jäger. Auch hier stranden sie, die Erschöpften, die Gejagten und Frustrierten, die, die nach innerem Frieden und Ausgeglichenheit suchen, die Lehrer, Manager und Mütter. Und seit dem Platzen der New Economy Blase im Jahr 2008 vermehrt auch die Banker. Denn es geht hier nicht um Jesus oder Buddha, es geht hier aber auch nicht um persönliche oder geschäftliche Bilanzen. Es geht um nichts als die Erfahrung, wie sich der Körper beim Einatmen aufrichtet und beim Ausatmen senkt.
Im Zen ist es nicht so, dass man sozusagen das Transzendente sucht, sondern man betonte immer, dass das Irdische das Transzendente schon ist. Also nicht etwas außerhalb dem Irdischen, sondern immer das Irdische ist es bereits. Also die Welt ist bereits unser Leben.
Doris Zölz lauscht seit 45 Jahren auf den eigenen Atem. Täglich mindestens eine Viertelstunde lang konzentriert. Macht bisher 246.375 Minuten. Macht 4.106 Stunden. Das sind, wenn man die Nächte nicht mit einbezieht, 342 Tage. Ein ganzes Jahr hat die evangelische Theologin und Zen-Meisterin unterm Strich also absolut nichts anderes getan, als ganz bewusst ein- und ausgeatmet.
Ich habe die Selbstdisziplin als sehr, sehr bereichernd in meinem Leben erfahren.
Als sie 18 Jahre alt war, prophezeiten ihr die Ärzte wegen eines Hüftschadens ein Leben im Rollstuhl. Heute geht die 63-Jährige immer noch auf beiden Beinen durchs Leben, dank Yoga und Zen. Ihre Schüler verehren sie. Aufrecht in Meditationshaltung sitzend, hat sie gelernt, loszulassen. Den Stress, die Angst, die Wut und die Trauer.
Wir geben uns sozusagen immer in eine Bodenlosigkeit, in ein Nichtwissen hinein beim Ausatmen. Und dieses Ausatmen ist immer eine Offenheit. Ich weiß nicht, kommt was, kommt nichts. Und das ist schon eine Lebenshaltung. Ich lasse mich ein auf das Leben, ohne es haben zu wollen.
Atmen als sich ausklinken. Oder dient der moderne Zen-Buddhismus nicht letztlich doch auch der Selbstoptimierung? Und der Anpassung an die verschärften Forderungen des Alltagslebens, wie Kritiker meinen? Eigentlich sind wir Kämpfen gewohnt. Allein jeden Morgen aufzustehen heißt, Widerstand zu leisten gegen die Schwerkraft, gegen die Trägheit von Körper und Geist. Erst setzt du dich vielleicht noch etwas benommen auf, schwingst langsam die Beine über die Bettkante, der Kopf hängt, die Augen blicken ins Leere. Du gönnst dir einen Moment des Verschnaufens. Siegt jetzt das Gefühl der Schwäche oder gelingt die Selbstermächtigung? Welcher Impuls bildet das Zünglein an der Waage?
Natürlich kann ich liegen bleiben und kann passiv bleiben. Nur dann habe ich resigniert und dann bin ich ja schon tot im Grunde. Wenn ich nur mehr passiv das Leben geschehen lasse, das über mich hinwegwalzt.
Sagt die Theologin Barbara Rauchwarter. Anna, die junge Grafikerin, stimmt ihr zu. Logisch, dass auch Streiken eine Option ist. Aber wenn, dann bitte gescheit.
Ein ganz wichtiger Punkt beim Streik ist ja, nicht nur dieses Nicht-zur-Arbeit-Gehen, weil die Leute bleiben dann ja nicht im Bett liegen, sondern die gehen dann ja auf Streikkundgebung, um dann auch zu zeigen, wir sind hier und wir sind gerade nicht in der Arbeit. Und das jetzt übertragen aufs Allgemeine, kann man auch sagen, dass es nicht hilft, sich einfach nur dieser Gesellschaft irgendwie zu entziehen und zu sagen, ich ziehe jetzt in irgendeine Kommune, wo ich jetzt, weiß nicht, mir eine schöne heile Welt baue, weil das ändert nichts am Gesamtsystem. Genauso wie es nichts hilft, einfach nur blau zu machen in der Arbeit, ohne dass es jemand weiß, dass es jetzt eine politische Aktion ist. Man muss auch dafür einstehen und das offen nach außen tragen.
Okay, es ist entschieden. Heute stehst du also wieder auf von den Toten und Halbtoten, strahlend wie die Sonne. Naja.
Jeder Tag ist eigentlich ein Geschenk. Wir sind da etwas müde geworden.
Kein Wunder, denn du wagst ja zum wievielten Male eigentlich deinen ganz persönlichen Aufbruch ins Leben.
Irgendwie kam es auf, ich wollte aus dem Hamsterrad raus. Und ich habe die Stellenanzeige gesehen von der MVG, dass sie U-Bahn-Fahrer suchen. Dann bin ich den üblichen Weg gegangen, den man da macht mit Schriftlehrbewerbung, Schriftlehrprüfung, Mündlehrprüfung und so weiter, Ärzteprüfung, dann Ausbildung bis ins Kleinste, theoretisch wie praktisch, bis du da fahren kannst, das dauert auch eine Weile und ist, ich will keinem Angst machen, aber es hat es in sich, aber ist nicht unmöglich.
Vor 2 Jahren schmiss Uwe seinen Job als Kantinenkoch hin und absolvierte eine Ausbildung zum U-Bahn-Fahrer. Er wollte freier und selbstbestimmter arbeiten.
Und später hatte ich ja auch das Gefühl dann in der U-Bahn, also als Fahrer, wo du bist, ist vorne. Das ist unbeschreiblich, weil da vorne bist du alleine. Du musst natürlich auch wissen, dass du für bis zu 900 bis 1000 Leute hinten verantwortlich bist. Aber es ist auch ein gutes Gefühl.
Tagträumen, Ideen entwickeln, in sich hineinhorchen. In jedem Menschen schlummern ungeahnte Talente oder zeitgemäßer formuliert Ressourcen, die es anzuzapfen gilt – fragt sich nur zu wessen Nutzen und Wohle. Moderne Arbeitgeber vertrauen auf kreative, selbstverantwortlich arbeitende Mitarbeiter, die in eigenständigen Teams die Dinge vorantreiben. Aber, sagt der Sozialwissenschaftler Dieter Sauer, dieses sogenannte Empowerment, diese Ermächtigung der lieben Kollegen, kann auch dazu führen,
dass diese selbstständig gewordenen Menschen nicht nur selbstständig sind im Interesse des Unternehmens, sondern auch für sich selber. Also entdecken, dass da ein Widerspruch besteht zwischen dem, was ich hier fürs Unternehmen machen muss und was für mich dabei rauskommt. Daran ansetzen. Das kann nach hinten losgehen für die Unternehmen. Es ist leider im Augenblick, entwickeln sie gleichzeitig wieder Methoden, weil sie dem Ganzen nicht trauen, die Menschen noch stärker zu kontrollieren und die müssen immer stärker ihre Arbeit dokumentieren. Controlling wird ausgebaut und so weiter.
Im antagonistischen Spiel der Kräfte scheint sich letztlich alles aufzuheben. Fort- und Rückschritt, Engagement und Rückzug, Ein- und Ausatmen. Es droht der rasende Stillstand, wie der Philosoph Paul Virilio schon 1990 warnte. Aus dem vermeintlichen Spielraum wird ein Vakuum. Gibt es denn keine gesellschaftlichen Prioritäten? Was ist wirklich wichtig? Keine Ahnung. Verantwortungsbewusstsein sieht anders aus, meint auch der Psychiater Andreas Hillert.
An dem Punkt versagen wir halt alle ein bisschen. Das ist sicher etwas, was auf vielen Ebenen der Gesellschaft ein Stück weit vernachlässigt wird. Das fängt bei Eltern an, die ihre Kinder vom Internet abstellen, um sich mal abzugrenzen. Und das hört bei Politikern auf, die Lobbypolitik betreiben und gibt keine politischen Visionen oder gemeinsam großen Themen, an denen man arbeitet. Man versucht, den Status quo irgendwie zu halten, um mal dies oder jenes ein Stück zu verbessern. Aber das sind in der Regel keine Themen, die dazu da sind, Massen zu begeistern.
Wie viel Leuchtkraft haben die Ideen von Freiheit und Gleichheit in einer Diktatur? Sie blinken wie Sterne in dunkler Nacht. Hier der Tod, dort das Leben. Hier gut, dort böse. Klare Fronten erleichtern die politische Agitation. Wenn es aber etwa gilt, die demokratische Grundordnung immer wieder aufs Neue zu verteidigen, klingt das eher nach mühsamem Alltagsgeschäft. Außerdem haben die Massen, beziehungsweise jeder und jede Einzelne, mit eigenen Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel Tom.
Ganz wesentlich ist, obwohl ich kein Frühaufsteher bin, frühes Aufstehen. Über die Mahlzeiten ein Stück weit den Tag zu strukturieren und Zeitabschnitte dadurch den Tag einzuteilen.
Tom, der Burnout-Patient, tastet sich langsam ins Leben zurück. In der psychosomatischen Klinik im oberbayerischen Prien lernt er wieder erste, nicht vom Leistungsdenken bestimmte Schritte zu tun.
Jeden Tag irgendetwas Positivem nachzugehen. Schwimmen, saunieren, Sport, welcher Art auch immer. Irgendetwas Lebensbejahendes tun und irgendetwas von dem, was mich als Kind begeistert hatte. Also mein Ansatz ist jetzt ein Stück weit tatsächlich zu dem Kind, zu meinem Kind zurückzufinden oder zu den Anteilen, die noch in mir sind und diese meine originären Interessen zu verfolgen und zu schauen, inwieweit ich das mit dem Job vereinbart bekomme oder vielleicht sogar berufsmäßig umsetzen kann.
Wo sind sie? Die rebellierenden Kinder, die bockigen Teenager. Was treiben sie gerade und was denken sie wirklich? Politischer Aufbruch erhält seinen Schwung durch den, in Anführungszeichen, naiven Glauben der Jugend, dass eine bessere Welt möglich ist. Wir haben auf euch gewartet, sagte Ex-Präsident Barack Obama zu den Schülern, die aufstanden, um eine Verschärfung der amerikanischen Waffengesetze zu fordern. Offenbar schaffen es die Erwachsenen nicht alleine.
Es ist ja kein Zufall, dass viele politische Aktivistinnen eher jung sind und dann später vielleicht nicht mehr so aktiv sind, sobald sie irgendwie eine Familie haben, einen festen Job.
Laura, Anna und Quirin organisieren Demos für Menschenrechte und gegen Pegida. Sie engagieren sich für politische Gefangene und Flüchtlinge. Ohne die Solidarität, die sie in ihren Kreisen erleben, fehlte ihnen vielleicht die Kraft dazu, sagen sie. Sie verstehen sich als Vorkämpfer. Als Avantgarde, die Aufgabe hat, die Massen wachzurütteln.
Also ich glaube, fest daran, dass die Menschen erkennen können, dass es in ihrem Interesse liegt, zu kämpfen. Ich glaube aber auch, dass so eine Bewusstseinsentwicklung nicht von heute auf morgen entsteht, sondern dass die Leute merken müssen, dass da was ist, wofür es sich lohnt zu kämpfen, damit die Leute tatsächlich auf die Straße gehen und versuchen, die Dinge zu ändern. Und wir sind in der Phase, in der es Leuten langsam klar wird, worauf das Ganze hinausläuft. Sei es beim Klimawandel, sei es irgendwie beim persönlichen Arbeitsplatz.
Unterschriftenlisten, Petitionen, Streiks und Demos. Schön und gut. Was aber passiert, wenn wirklich die breite Masse auf die Straße geht? Die Geschichte lehrt, wie schnell es zu Bürgerkriegen und Gewaltexzessen, von welcher Seite auch immer, kommen kann, wenn der Mob durch die Straßen zieht. Dann gibt es wohl keine Komfortzonen mehr. Und ob danach alles besser wird, ist fraglich.
Gehen Sie bitte zurück. Sie werden aufgefordert, zurückzugehen.
Im Herbst 1989 ereignete sich eine friedliche Revolution, die Deutschland wieder vereinte. Für viele war es ein freudiges Ereignis, für Uwe nicht. Er hatte gerade seine Ausbildung als Koch bei den Grenztruppen der DDR begonnen. Alles lief wie geschmiert, bis er Anfang November überraschend nach Berlin abkommandiert wurde, um dort die Jungs zu verpflegen, die das Brandenburger Tor sichern sollten. Der 19-jährige Uwe sah die demonstrierenden Massen mit Befremden.
Dreck, ja, staatstreu war das, um ehrlich zu sein, waren die für mich irgendwie Aufrührer, wo ich nicht verstanden habe, warum sie das tun. Für mich, um ehrlich zu sein, war bis dato die Welt in Ordnung. Dann kam aber der 9. November, ich weiß noch wie heute, ich bin früh morgens aufgestanden und wir hatten noch ein paar Nachrichtenleute, also Funker und so weiter, die hatten uns eine Antenne hingestellt mit dem Fernseher und dann meinten so, die Grenze ist offen. Also im Prinzip habe ich diese Ansprache von den Schabowski eigentlich verpennt gehabt und dann der erste Gedanke, scheiße, Karriere im Arsch. Mit 19 bist du so. Was ich aber kurz danach für mich erkannt habe, Leute, ihr schreit nach Freiheit und so weiter, ist völlig in Ordnung. Aber innerlich, ihr wisst, dass der Kapitalismus kommt. Ich habe es nicht laut gesagt, aber das war mein erster Gedanke. Weil ich habe das Gefühl, viele von denen, die da losgelaufen sind, wir sind ein Volk, sind heute in der AfD gelandet.
Uwe nahm damals seinen Abschied bei den Grenztruppen. Der Sinn seiner Tätigkeit war ihm abhanden gekommen. Nun machte er eben Zivildienst in der Küche eines evangelischen Krankenhauses nahe seiner Heimatstadt Guben. Sein monatlicher Sold sank allerdings auf lächerliche 120 Mark im Monat. Umso mehr lockten ihn die Versprechungen eines Gerüstbauers im Goldenen Westen. Aber der Unternehmer haute ihn übers Ohr. So die Kurzfassung des nächsten Fiaskos. Danach verschwand Uwe für viele Jahre in der Küche eines Gasthofs im Bayerischen Wald, bis ihn ein Freund ermunterte, nach München zu kommen. Dort fand er sich als kleine Führungskraft in einem renommierten Restaurant wieder, wo sich der Stress für ihn allerdings schnell als zu hoch erwies.
Ich habe einen Kreislaufkollaps gehabt und war dann 7 Wochen erledigt. Also gesundheitlich. Ich habe mich wahrscheinlich übernommen. Ich habe dann 150% jeden Tag gefahren. Und da habe ich zum Beispiel auch für mich selber gelernt, dass ich so keine Führungsperson bin.
Der Tod als der große Gleichmacher. Ein harter Schnitt, als würde ein Fallbeil aus heiterem Himmel niedersausen. So wirkt es, wenn das Schicksal zuschlägt.
Unser Weltbild, das man als Kind noch hatte, wenn man da schon Weltbild hat, das ist zerplatzt wie eine Glasscheibe.
Es geschah im Mai 1945. Annemarie war damals 14 Jahre alt.
Wir hatten einen Marktplatz und da waren rundherum so Bäume. Und da hingen dann diese armen Leute dran.
Annemarie musste miterleben, wie die Tschechen die Vertreter der verhassten deutschen Oberschicht an den Bäumen aufknüpften. Sie sah die Leichen der Väter ihrer Freundinnen in Wannen voll blutigem Wasser schwimmen. Das Volksgericht von Landskron war ein beispielloser Exzess.
Da waren Partisanen, die kamen aus dem Süden, das waren gar keine Einheimischen. Und der Partisanenmajor, Der hat dann von uns verlangt, dass wir Wein bringen. Und jedes Mal, wenn er ein Glas getrunken hat, hat er es mit der Reitpeitsche runtergehauen. Und dann hat er uns gefragt, und jetzt will er uns fragen, meine Schwester und mich, welche Todesart wir für unseren Vater vorstellen.
Aber sie hatten noch einmal Glück. Die vierköpfige Apothekerfamilie überlebte und baute sich in Westdeutschland ein neues Leben auf. Annemarie heiratete, sie bekam zwei Kinder. Nur in ihr war etwas zerbrochen.
Früher wollte ich ja studieren und ich habe nicht mehr das Abitur nachgemacht. Ging nicht mehr. Ich konnte mich auf sowas nicht mehr konzentrieren.
Sie empfand den Alltag bis in die 1970er Jahre als sehr anstrengend. Doch erst als der Druck nachließ, holten sie die schrecklichen Ereignisse ein.
Da bin ich einfach von allem überwältigt worden. Da habe ich nur noch geheult und da kam dann der Schmerz. Denn wie man drinsteckte in dieser Situation, da war man, wie man sagt, Gott ergeben. Da hat man einfach alles über sich ergehen lassen, Hauptsache man kommt durch.
In der Stille lauert der Schmerz. Ist es der Horror Vacui, der uns auf Trab hält? Ist all das emsige Treiben, Streben, Laufen, Hetzen und Abarbeiten nichts als ein kläglicher Versuch, die Angst vor der Leere und aufkommenden Nöten zu überdecken? Aber irgendetwas müssen wir doch schließlich tun. Und wenn es Gartenarbeit ist.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Schließlich hat sich der Mensch nicht mühsam den aufrechten Gang beigebracht, um dann auf einer Couch herumzuliegen. Oder stimmt es etwa doch, was der große Dichter Kurt Vonnegut meinte? Wir sind auf Erden, um herumzubummeln. Lass dir von niemand etwas anderes einreden. Peace, Love and Happiness.
Es hat ja auch keinen Sinn, wenn man sich selbst immer wieder runterholt. Man kriegt schlechte Laune. Das Leben wird einem verbittert, wenn man immer wieder denkt, warum gerade ich? Und es hätte ja eins genügt. Es hätte der Verlust der Heimat genügt und nicht jetzt auch noch das Bein. So denke ich schon manchmal, nicht? Aber es wird alles seinen Sinn haben wahrscheinlich.
Gibt es nun einen Sinn oder nicht? Lohnt es sich zu kämpfen?
Ja, man weiß nicht, was der Sinn sein soll. Ich habe ihn noch nicht erkannt. Das Einzige, dass ich eine andere Einstellung zu allem habe. Ich empfinde alles, so ein Sitzen am Tisch, Blumen in der Vase, das finde ich schon als was Schönes. Kann mich wahnsinnig drüber freuen.
Schönheit, Musik, Malerei. Die Kunst leistet der Vergänglichkeit in vielfältigsten Formen Widerstand. Vorbildlich ist das und sehr tröstlich. Während wir Sterbliche uns Tag für Tag näher auf das Schlimmste zubewegen, den Tod. Der existenzialistische Dramatiker Samuel Beckett beschreibt das menschliche Dasein als eine Folge von Stürzen und Aufrappelbewegungen mit stetiger Tendenz nach unten. Nie was anderes. Immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Klingt wie eine Slapstick-Nummer, ist es aber nicht.
Puff. Autsch.
Wenn jemand Übung im schöner Scheitern hat, dann Uwe. Auch sein Traum vom U-Bahn-Fahrer währte nicht lange. Nach 3 Monaten Ausbildung und 2 Monaten Dienst ereignete sich nämlich während der Wiesenzeit ein kleiner Zwischenfall, wie Uwe sagt. Er fuhr gerade mit seinem Zug in einen Bahnhof ein. Und dann waren da Leute im Gleis, so der Fachterminus, mit dem er Meldung machte.
Wo ich eine Notbremsung machen musste, ich Gott sei Dank keinen überfahren habe, aber ich war kurz davor. Das war mir aber erst am nächsten Tag klar. In dem Moment habe ich einfach ein Programm abgespult, meinen Dienst zu Ende gemacht. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe einen Kaffee gemacht, am Fernseher angemacht. Und irgendwas, ich weiß nicht was, war der Auslöser, dass die Ereignisse hochkamen und ich fing an zu zittern. Und da war für mich vorbei. Da wollte ich auch nicht runter zur U-Bahn und so weiter. Da hatte ich regelrechte Angst. Weil jemand zu überfahren, das kann ich nicht. Weil dann hätte ich den Rubikon überschritten, in meinen Augen.
Der kleine Zwischenfall warf Uwe ziemlich aus der Bahn. Er brauchte 1 Jahr der Arbeitslosigkeit, um sich neu zu sortieren.
Teilweise hat auch ein Gefühl des Versagens mitgespielt. Nach kurzer Zeit hast du hingeschmissen und so weiter und so fort. Die Gefühle waren ja auch da. Das war ja nicht so einfach, ja gut, hast es nicht gepackt, ist mir egal. Weil du hast ja Mühe reingesteckt und manche Leute haben an dich geglaubt. Naja, ein bisschen Scham war auch dabei, dass ich kapituliert habe.
Aber dann stieg er wieder in seinen alten Job als Kantinenkoch ein. Er nimmt das frühe Aufstehen in Kauf, die langen Fahrten, das schwere Schleppen und den Lärm und Kerosingestank, der über dem Flughafengelände lastet. Ohne mit der Wimper zu zucken. Jammern bringt ja nichts, sagt Uwe.
Zum anderen bedeutet ja, dass etwas einmal nicht geklappt hat, nie, dass es nie klappt.
Auch Laura hält nichts vom Einknicken. Wo kämen wir denn sonst hin? Vor allem wir Frauen.
Die Frauen, die sich früher gewehrt haben über die totale Unterdrückung, sind als Hexen verbrannt worden. Und trotzdem haben da nicht alle darauf folgenden Generationen von Frauen gesagt, naja gut, dann lassen wir es halt. Sondern es sind immer wieder Frauen aufgestanden, bis wir jetzt an dem Punkt sind, an dem wir jetzt sind, wo die Situation zumindest schon besser ist als damals. Also nur weil ein Gedanke mal fehlgeschlagen ist, die Idee einer Alternative mal fehlgeschlagen ist, muss es auf gar keinen Fall heißen, dass es nicht in Zukunft trotzdem funktionieren kann.
Das Prinzip heißt Hoffnung. Anzunehmen, dass ein besseres Leben für alle möglich ist. Dass soziale Gerechtigkeit kein utopisches Ziel ist. Dass es sich lohnt, den Klimawandel zu bekämpfen. Dass es trotz allem kein Fehler ist, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Denn was morgen kommt, ist offen. Auch im Zeitalter heiliger Hochrechnungen. Was sollte sich Uwe zum Beispiel sonst noch groß erwarten, wenn er seine bisherigen Erfahrungen statistisch extrapolieren würde? Nee, sagt der Koch, so läuft das nicht. Er steht schon fast in den Startlöchern für den nächsten Aufbruch.
Also irgendwas brodelt gerade in mir. So, ich weiß, dass da draußen am Flughafen nicht das Ende meines Weges ist. Bloß, ich muss jetzt für mich auch Alternativen finden. So einfach ins Blaue schießen, um Gottes Willen, niemals mehr. Man muss auch vorplanen und dann kannst du revolutionieren. Ohne eine gewisse Planung ist Revolution auch nicht drin.
Sie hörten Liegen bleiben oder auferstehen, eine Atempause von Justina Schreiber. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie die Autorin. Redaktion Sibylle Giel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.